eine Umfrage gezeigt, also es erzählte mir ein gläubiger Geschäftsführer, wie er bei so einer Verkaufsförderungstagung war, da sagte ihnen der verantwortliche Referent, der Kunde ist zu 93% vom Gefühl und zu 7% vom Verstand her motiviert. Und wir können den Leuten Fakten geben, was sie wollen. Ich habe in gewisser Hinsicht resigniert. Wir haben ja früher noch wirklich um Fakten gekämpft. Zum Beispiel wussten die Leute, wenn Evolutionstheorie nicht zutrifft, falsch ist, gibt es einen Schöpfer. Heute sagen die Leute lächelt, ja wieso? Wieso muss denn ein Schöpfer geben, wenn die Evolutionstheorie nicht stimmt? Ja, da fällt dann nichts mehr ein. Aber immer noch versuche ich zumindest denen, die Kinder Gottes sind, ganz neu zu zeigen, wir sind nicht auf Märchen gegründet. Schaut, Zitat von Ahmadinejad, jetzt ist natürlich ein anderer, der Rouhani, der hat sanftere Töne, schluckt mehr Kreide. Zitat von ihm, Reader's Digest, Israel muss von der Landkarte gelöscht werden. Der Rouhani glaubt das letztlich genauso. Der Holocaust ist ein Märchen, eine Welt ohne Zionismus ist erstrebenswert und wird eines Tages Wirklichkeit werden. Schon bei einer anderen Gelegenheit, schon die Anerkennung Israels bedeutet die Niederlage für den Islam. Also das sind nicht politische Auseinandersetzungen, wo sich Gutmenschen zusammenfinden. Wir wollen ja alle Frieden. Da prallen unsichtbare Wirklichkeiten aufeinander. Und dann sagte ebenfalls Ahmadinejad, mit Allahs Segen läuft der Countdown für den Zerfall Israels und das ist der Wunsch aller Nationen der Welt. Der Westen hat dieses Regime, also Israel, erschaffen. Jetzt muss er es wieder abschaffen, damit Frieden in der Welt einkehrt. Zur Auflockerung, also wie heißt die Hauptstadt von Persien?
Teheran.
Und da gab es so, das habe ich noch aus Wien mitgenommen, so Humoristen, und da sagte da der Farkasch, es sprach der Scheich von Teheran, ich lasse niemand an den Teheran. Und das haben wir jetzt aktualisiert. Es sprach Ahmadinejad vom Iran, ich lasse niemand ans Uran heran. Und das stimmt ja wörtlich. Und schaut, was die wenigsten wissen, das ist buchstäblich so vorausgesagt. Ein Psalm Asaphs, 3000 Jahre alt. Und da klagt Gott, und das ist ja unwahrscheinlich aktuell, wo er sagt, Gott schweige doch nicht so und bleib doch nicht so stille. Nicht, wir haben uns gefragt jetzt, 60 Jahre Nordkorea, wie lange, was die da leiden. Und Pyongyang, die Hauptstadt, das galt mal als das Jerusalems des fernen Osten, hatte die meisten Kirchen. Und dieser Kim Il-sung, der Gründer dieser kommunistischen Schreckensdynastie, seine Eltern waren gläubig und hatte, glaube ich, einen evangelistischen Großvater und hat zu Beginn mitgemacht bei der Kinderarbeit, bis er dann zum Kommunismus wechselte. Und Herr, wie lange schaust du zu? Und wenn man dann Bilder bekommt, wie in Syrien Christinnen umgebracht und geschändet werden, und wenn man da nicht ein Herz aus Stein hat, man könnte nur losheulen und diesen Psalm wiederholen, Herr, schweig doch nicht. Und bleibst du so stille? Denn siehe, deine Feinde toben und die dich hassen, erheben ihr Haupt. In der Zeit leben wir, wo die, die Gott hassen, immer frecher auftreten. Sie machen listige Anschläge wider dein Volk, halten Rat wider die, die bei dir sich bergen. Wohl ansprechen sie, lasst uns sie ausrotten, dass sie kein Volk mehr sein, des Namens Israels nicht mehr gedacht werde. Also Oton, Ahmadinejad oder Hamas oder Hisbollah, man könnte fast denken, die machen stille Zeit mit Psalm 83. Und seht ihr, wie einer das im Glauben, was jedenfalls mir geht, so erstärken kann. Mensch, das ist ja wörtlich. Die erfüllen genau das. Also wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt und Märchensympathisanten, als wir uns dem Wort Gottes der Bibel zugewandt haben. Wenn wir uns diesen Satz merken können, ich packe ja so viel hinein, ihr kennt meinen Schlüsselsatz, nach der letzten Predigt war das Publikum erledigt, doch ein Vogel namens Nest gab dem Publikum den Rest. Und Wojciech, bist du da? Jetzt höre ich dein Lachen. Ich habe gedacht, du bist nicht mehr da.
Zu spät, du hättest den Freund nicht mehr.
Zu spät. Jedoch ist der Ruf erst ruiniert, wird dann fröhlich evangelisiert. Also wenn wir uns den Satz merken können, weil ich viel reinpacke. Also Psalm 83, wenn wir uns das merken können. Als ich in Israel war, habe ich da den israelischen Reiseführern das gezeigt. Da waren die verblüfft, dass ein Goyim das weiß, also ein Nichtjude. Und gesagt, schaut, wie aktuell euer Buch ist. Ein Reiseführer, der hat alles ganz fromm wiederholt und die Geschichte von Abendmahl und Kreuzigung und Gethsemane erzählt und die dachten, der ist gläubig, das ist beinharter Atheist. Menschlich super Kerl, noch Augenzeuge in Duisburg am 9. November 38, wie die Synagoge in Flammen aufging. Also älterer Jahrgang. Und seitdem habe ich den mein Gebet eingeschlossen, diesen Daniel. Und habe ihn in seine Bibel geschrieben, 2. Korinther 5,1, Daniel, das wünsche ich für dich. Wo Paulus sagt, wir wissen, wenn unser irdisches Haus zerbrochen wird, haben wir ein Haus ewig im Himmel. Denn er wird demnächst sterben, irgendwann. Und wozu hat man dann gelebt? Die Bibel, also wenn wir uns das merken können, Psalm 83, ganz verblüffend. Und dann, die Bibel ist das einzige Buch in der Geschichte der Menschheit, das die Geschichte nicht rückblickend, sondern vorausblickend geschrieben hat. Und darin ist sie einmalig. Nicht, wenn ich Geschichte schreibe, meinetwegen ersten Golfkrieg, 17. Januar 91, glaube ich, begann er. Da muss ich zurückschauen. Nicht so weit, als wenn ich jetzt über den 30er Krieg schriebe. Die Bibel hat als einziges Buch der Welt die Geschichte vorausblickend geschrieben. Und in 5. Mose 28, das ist das gewaltigste historische Kapitel in der Bibel überhaupt, da hat Gott den Juden vorgelegt als eine Art Anschauungsbeispiel, als eine Art Anschauungsmodell, was geschieht, wenn man gehorcht und was geschieht, wenn man nicht gehorcht? Und das ist unwahrscheinlich eindrücklich. Und den Juden wurde immer Segen und Fluch vorgelegt. Ihr wisst, als sie ins gelobte Land einzogen, vom Berg Gerizim den Segen, vom Berg Ebal den Fluch. Und jetzt im 5. Mose 28 die ersten 14 Verse Segen und dann ab Vers 16 bis Schluss, also leider dreimal mehr Fluch als Segen, wir hätten es lieber umgekehrt. Was geschieht, wenn sie nicht gehorchen? Und ja, Berg Gerizim Segen, Berg Ebal den Fluch. Kurz vorwegnehmend, aber vielleicht kommt es dann noch. Schaut, 5. Mose 28, es wird praktisch immer 1:1 gegenübergestellt. Da heißt es, Vers 3, gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet wirst du sein auf dem Acker. Vers 16, verflucht wirst du sein in der Stadt, verflucht wirst du sein auf dem Acker. Oder noch eines, gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang, gesegnet bei deinem Ausgang. Vers 6. Und dann Vers 19, verflucht wirst du sein bei deinem Eingang, verflucht bei deinem Ausgang. Parallele dazu, Matthäus-Evangelium. Matthäus schreibt für die Juden. Also nur kurz, verdrießt mich nicht, das zu wiederholen, wenn ihr euch das merken könnt. Matthäus schildert Jesus als König, Markus als Knecht, Lukas als Mensch und Johannes Gott. Und es gibt keine größeren Widersprüche, wer König ist, ist nicht Knecht, wer Mensch ist, ist nicht Gott. Und das wird in Jesus von Nazareth harmonisiert. Das kann man nicht erfinden. Hat sogar Jean-Jacques Rousseau in seinem Roman Emilia gesagt, wenn das erfunden ist, sind die Erfinder mehr zu bewundern als Gott. Und Matthäus, die ganz typische Königsstruktur, die Juden erwarten ja den König. Also nochmal für die, die mitgeschrieben haben, Matthäus der König, Markus Knecht, Lukas Mensch, Johannes Gott. Ihr wisst, Johannes Evangelium, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und Kapitel 20, Bekenntnis des Thomas, mein Herr und mein Gott. Und das sind diese Ich-Bin-Sätze. Und die Juden erwarteten den König, der Messias war der König, siehe, dein König kommt. Und Matthäus hat die ganz typische Königsstruktur. Ein König hat ein Geschlechtsregister. Wenn ich sage, ich bin der König von Wien, da werden die sagen, na ja, jetzt komm her mal mit deinem Ahnenregister, zeige mal, wie weit bist du da mit Otto von Habsburg verwandt, unser Motto, alles für Otto und so weiter. Und, naja, dann stehe ich da mit abgesägten Hosenbeinen. Und bei Markus kein Geschlechtsregister. Uninteressant, woher ein Knecht ist. Der Herr, bei Matthäus beginnt er sofort mit dem Stammbaum Jesu und wir kriegen dann diesen Skopus, diesen Blickwinkel in Matthäus 2, wo ist der neugeborene König der Juden? Und ihm wird gehuldigt, die Weisheit aus dem Morgenlande. Nichts davon bei Markus. Ein Knecht wird nicht gehuldigt. Wir haben nur eine größere Rede bei Markus, die Wiederkunftsrede. Nur 4 Gleichnisse. Ein Knecht hat nichts zu sagen. Aber 41 Mal das Wort Eutis oder Eutios und alsbald, und alsbald, und alsbald. Der Knecht ständig am Arbeiten. Die großen Reden Jesu sind bei Matthäus. Der König hat was zu sagen. Wir haben 5 große Reden, die stehen in Beziehung zu den 5 Büchern Mose. Und die Königsproklamation ist die Bergpredigt. Das sind die Gesetze des Königs. Und nur bei Matthäus steht, mir ist gegeben alle Gewalt in Himmel und auf Erden, der König. Und nichts von seiner Himmelfahrt. Warum? Weil er wird hier auf Erden sichtbar im tausendjährigen Reich von Jerusalem aus herrschen. Und er schreibt also für die Juden. Und den Juden wurde Segen und Fluch vorgelegt. Und deswegen haben wir diese Konstellation nur bei Matthäus. In der Bergpredigt 8-mal selig sind. Und in der Tempelbergrede, Matthäus 23, 8-mal wehe euch. Und es entspricht in gewisser Hinsicht. Matthäus 5, Vers 3, selig sind die geistlich Armen, das Himmelreich ist ihrer. Erste Wehe, Matthäus 23, Vers 13, wehe euch, Pharisäer und Schriftgelehrten, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen, ihr kommt nicht hinein, wehret denen, die hinein wollen. Also hier geöffnet, hier verschlossen. Letzte Seligpreisung, selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, das Himmelreich ist ihrer. Und die letzte Wehe, Matthäus 23, Vers 27 oder was, wehe euch Pharisäer und Schriftgelehrten, die ihr dem Propheten Grabmäler bauet und Schmücke der gerechten Gräber und sprecht, wären wir zu unserer Väterzeiten gewesen, wären wir nicht schuldig geworden an ihrem Blut. So gebt euch selbst Zeugnis, dass ihr Kinder seid derer, die Propheten getötet haben. Also hier die Verfolgten und hier die Verfolger. Vers 29. Also das ist einmalig, ist nur bei Matthäus. Und in 5. Mose 28, vielleicht können wir uns das merken, sind die beiden großen Katastrophen in der Geschichte des Volkes vorausgesagt. Die erste und zweite Wegführung. So wie es in der deutschen Geschichte einen Ersten und Zweiten Weltkrieg gab. Der erste war schlimm, der beginnt dann ab nächsten Jahr vor 100 Jahren. Und der zweite war noch schlimmer. Und in Vers 36, da heißt es, schau, der Herr wird dich und deinen König, den du über dich gesetzt hast, unter ein Volk treiben, das du nicht kennst, noch deine Väter, und du wirst dort anderen Göttern dienen, Holz und Steinen. Und als Israel ins babylonische Exil geführt wurde, da war es ein Volk und es hatte noch einen König, Zedekia, der letzte König Jerusalems. Ja, das haben wir hier. Und dann schaut in Vers 64, dann heißt es, der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker. Da steht nicht, der Herr wird dich und deinen König, den du über dich gesetzt hast, unter alle Völker zerstreuen. Denn als Israel im Jahre 70 nach Christus unter alle Völker zerstreut wurden, hatte es keinen König mehr. Der wahre König, Jesus von Nazareth, war eine Generation vorher verworfen worden. Ich habe es schon erwähnt, wir haben keinen König, denn den Kaiser, riefen sie da. Der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker von einem Ende der Erde bis ans andere. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, die du nicht kennst, noch deine Väter. Holz und Steinen. Und das begann dann mit dem Ende des ersten jüdischen Krieges, 70 nach Christus. Schaut hier, Vers 43, nicht politisch korrekte Formulierung. Der Fremdling, der bei dir ist, wird immer höher über dich emporsteigen, du wirst immer tiefer hinuntersinken. Und heute behandelt man in Deutschland Ausländer wie Deutsche und Deutsche wie Ausländer. Ich habe es ja schon erwähnt, außerhalb vom Raum Hannover, da weiß niemand, dass da eine Kirche gebrannt hat. Oder kaum jemand. Idee hat darüber berichtet, in den Medien nichts. Stell dir vor, wir hätten eine Moschee angezündet. Hoho. Also ist alles verkehrt geworden, jetzt nicht ganz ex cathedra Randbemerkung, 1529 standen die Türken vor Wien, jetzt stehen sie vor Aldi. Und Luther sagte, dass jetzt Luther, wenn Gott ein Volk strafen will, schickt ihnen die Türken. Das ist auch nicht ganz politisch korrekt. Wobei man Folgendes sagen muss, die Türken, die zuerst kamen, die waren von Kemal Atatürk her säkularisiert. Das war kein Problem mit denen. Aber jetzt beginnt diese Re-Islamisierung und jetzt wird es schwierig. Vorher war das, zu Beginn war das nie diese Probleme. Und uns sagt ein Bruder, der in der Türkei war, auch türkisch sprechen konnte, sagt, den Ramadan, den haben in den 60 Jahren so gut wie niemand gefeiert. Und dann immer mehr und dann immer mehr und dann die Offiziere noch nicht und dann immer mehr und jetzt bist du aussätzig, wenn du es nicht mehr den Ramadan feierst. Und jetzt haben wir den Erdogan. Na gut, also weiter. Und schaut, wie das jetzt weitergeht. Du wirst, Verse 65 bis 67, du wirst unter jenen Völkern keine Ruhe haben. Und deine Füße werden keine Ruhe stattfinden, denn der Herr wird dir dort ein bebendes Herz geben, erlöschende Augen und eine verzagende Seele. Und dein Leben wird immer da in Gefahr schweben. Nacht und Tag wirst du dich fürchten, deines Lebens nicht sicher sein. Morgens wirst du sagen, dass es Abend wäre. Abends wirst du sagen, dass es Morgen wäre, vor Furcht deines Herzens, die dich schrecken wird und vor dem, was du mit deinen Augen sehen wirst. Und liebe Freunde, ohne jetzt gewisse Details, genau so ist es gekommen. Mir sagt mal jemand, es war ein seelsorgliches Gespräch, wo steht das? Abends wirst du sagen, dass es Morgen wäre, morgens wirst du sagen, dass es Abend wäre. Das ist genau das, was ich denke. Jemand, der große psychische Probleme hatte und so weiter. Es ist fast das Credo einer hoffnungslosen Welt. Und wenn man die Geschichte Israels auf die eine Seite legt und 5. Mose 28 auf die andere, wären wir von Verstand her motiviert, müssten wir sagen, hier hat ein Gott gesprochen, ein Schöpfer, der jenseits ist von Raum und Zeit, der offensichtlich die Zukunft kennt. Und schaut, Gott sagt dann in Ezekiel 5, Vers 15, und du sollst zur Schmach, zum Hohn, zur Warnung und zum Entsetzen werden für alle Völker, die um dich her sind. Und Gott sagt also hier, ich mache dich zur Warnung für alle Völker. Und Gott zeigt an Israel, dass es lebensgefährlich ist, den Messias zu verwerfen. Es heißt einmal im Psalm 53, Vers 6, die Gottlosen fürchten sich, wo nichts zu fürchten ist. Ozonloch, Kohlendioxid, Luft. Der Zorn Gottes, auf den wir ja praktisch ja, im Allzugtempo zurasten, wird so gut wie nicht erwähnt. In meiner Bibel steht, die Ehebrecher und Unzüchtigen wird Gott richten. Ja, wer bleibt denn heute übrig? In meiner Bibel steht, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Darüber redet man nicht. Und man macht die Nebensache zur Hauptsache und die Hauptsache zur Nebensache. Und hier schaut 5. Mose 30, Vers 19, ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu zeigen, also zu zeugen. Also dieses geschaffene Universum, Gegenwart und Zukunft. Ich habe euch Leben und Tod, Segen oder Fluch vorgelegt, damit du das Leben erwählst und am Leben bliebest du und deine Nachkommen. Und dann muss Petrus ihnen sagen, ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und batet, dass man euch den Mörder schenkte. Barabbas. Und sie haben die Mörder bekommen in tausendfacher Gestalt. Von den römischen Cäsaren über die asiatischen Kalifen, über die Inquisition bis hinauf zu Hitler. Und das Schlimmste steht ihnen noch bevor. Der Antichrist. Wahrscheinlich ein Jude. Die Juden haben noch einmal Krieg geführt gegen die Römer, viel besser militärisch vorbereitet. Unter ihrem falschen Messias Simon Bar Kochba von 132 bis 135. Die Römer hatten so ungeheure Verluste, dass sie sich den Juden in offener Feldschlacht nicht mehr stellten. Und der übliche Satz, das war unter dem Kaiser Hadrian, Caesar Militia Bene, also dem Heer und dem Kaiser geht es gut, wurde weggelassen. Und wenn der weggelassen wurde, ging es ihm wirklich nicht mehr gut. Und als dann die Römer, sie haben dann einfach ausgehungert, sie haben sie eingekreist. Und dann hatten die Römer derartig die Schnauze voll von dem Militarismus der Juden. Sie haben Jerusalem geschleift. Sie haben nachgeschaut, wer waren die schlimmsten Gegner Israels. Das waren die Palästinenser. Da haben sie Judäa umbenannt in Pelistim, Philisternen. Davon kommt unser Palästina. Und Dort, wo den Juden bei Todesstrafe verboten ist, sich in Jerusalem anzusiedeln, das wurde erst dann so Anfang des 7. Jahrhunderts in der byzantinischen Epoche aufgehoben. Und dort, wo der Tempel Jahwes stand, stand dann ein Tempel Jupiters und der Venus. Und es erfüllte sich ungefähr ein Jahrtausend danach eine ganz verblüffende Prophetie von dem Propheten Micha, der war der Zeitgenosse von Jesaja. Darum wird Zion um euretwillen wie ein Acker gepflügt werden, und Jerusalem wird zu Steinhaufen werden und der Berg des Tempels zu einer Höhe wilden Gestrüpps. Also es hat etwas gedauert, aber es hat sich wörtlich erfüllt. Jetzt kommen wir hier zu einer ganz verblüffenden Aussage. Also nochmals, wenn wir uns Psalm 83 merken können, die ersten 5 Verse, Herr, schweige doch nicht, sei doch nicht so stille. Dann 5. Mose 28. Ich habe das so oft Ungläubigen vorgelesen, dass ich dann mit der Zeit auswendig konnte. Ich dachte, das ist ja so überzeugend, dass die müssten eigentlich reihenweise sich bekehren. Ja, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Der Mensch ist kein rationales Wesen. Und wie es der Fichte sagte, was das Herz nicht will, lässt der Verstand nicht ein. Also die Vernunft ist eben diese Hure, die käuflich ist. Und die dritte Sache, die wir uns merken können, ist eine ganz erstaunliche Prophetie bei Hosea, einem der ältesten Schriftpropheten. Und da steht ein Vers, der wird von vielen eigentlich überlesen. Da heißt es, denn lange Zeit werden die Israeliten ohne König sein. Sie sind jetzt seit ungefähr 2500 Jahren ohne König. Zedekia, der letzte König Jerusalems, 586 vor Christus, wird der Tempel zerstört und Zedekia gefangen genommen, er wird geblendet, seine Kinder werden vor ihm getötet, die harte Strafe der Babylonier für Verräter. Und ohne Obere bleiben, ohne Opfer, ohne Steinmal, ohne Ephod, ohne Hausgott. Wenn die Bibel sagt lange Zeit, dann ist das gewöhnlich Jahrtausende. Es heißt in Hesekiel 38, du wirst kommen auf die Berge Israels, die lange Zeit wüst gewesen sind. Es unterstellen einige unserem Herrn, er meinte auch zu seinen Lebzeiten, würde das Reich Gottes aufgerichtet, aber in den 10. Himmelreichsgleichnis, das ist übrigens auch so ein Sondergut bei Matthäus, von den 10 Himmelreichsgleichnissen haben wir 8 nur bei Matthäus. Der König hat was zu sagen. Also die 10 Jungfrauen, dann heißt es, da der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig. Also er wusste es. Jetzt, sie werden lange Zeit sein ohne König, ohne Obere, die Obersten des Volkes, der Hohe Rat, gibt es nicht mehr, ohne Opfer. Und das ist das Verblüffendste. Ich schaue mal nach, wie es weitergeht. Das hatten wir schon. Die Juden durften ja nur an einer einzigen Stelle opfern. Der Gott der Bibel ist nicht liberal. Und das war am Tempelberg. Habe ich das hier? Ja. Das war der Berg Moria. Der wird nur zweimal in der Bibel erwähnt. 1. Mose 22,2, das kann man sich leicht merken. Da sagt Gott zu Abraham, nimm deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und opfere ihn mir im Lande Moria auf dem Berge, den ich dir zeigen werde. Und dann gibt es das Wort Moria nur noch 2. Chronike, Kapitel 3, Vers 1. Da heißt es, und Salomo begann das Haus des Herrn zu bauen, wo der Herr seinem Vater David erschienen war, auf der Tenne des Jebusiter Ornan, wo der Herr seinem Vater David erschienen war. Und dieser Tempelberg, dieser Berg Moria hat 3 Ausläufe wie die Finger einer verstümmelten Hand, Bethesda, Gareb, Golgatha. Und ungefähr 2000 Jahre nach Abraham und jetzt 2000 Jahre zurück, wurde auf diesen Ausläufer des Tempelberges die Sünde der Welt getilgt. Das Lamm Gottes, das der Welt Sünde wegnimmt. Jetzt wegen der emergenten Kirche auch, das ist unsere wichtigste Botschaft. Das nützt mir gar nichts, wenn ich die sozialen Zustände eines Menschen ändere, wenn er nicht versöhnt ist mit Gott. Und ja, ich bringe das dann an dem Beispiel von Josh McDowell, seinem Vater. Gehen wir dann weiter. Wie geht's bei mir weiter? Nee, also dann wieder zurück. Und jetzt war das der Tempelberg, wo also dann Salomo das Haus des Herrn errichtete. Und dann ging im Jahre 70 nach Christus der Tempel in Flammen auf. Und der Brandopfer da wurde zerstört. Das war übrigens, das habe ich da auch erwähnt, der genau gleiche Tag, nicht derselbe. Ihr wisst den Unterschied zwischen gleich und selbe, oder? Also Helmut Schmidt und ich waren am gleichen Tag Geburtstag, zum Glück nicht am selben, sonst wäre ich jetzt 94 im Dezember. Also am genau gleichen Tag ging der Tempel in Flammen auf, wie damals zur Zeit des Königs Salomos, am 9. Tag des Monats Av, Tisha B'Av. Und also 586 vor Christus und dann 70 nach Christus, das war der 30. August. Ist ein Unglückstag in der Geschichte des jüdischen Volkes, so wie auch in der deutschen Geschichte, dass so eine merkwürdige Häufung ist um den 9. November, auf den wir jetzt langsam zugehen. Ihr wisst, 9. November 1918 dankt der Kaiser ab, 9. November 23 Hitlerputsch, Marsch auf die Feldherrnhalle, 9. November 38 Reichskristallnacht, 9. November 89 fällt die Berliner Mauer. Ist es Zufall oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe es jedenfalls registriert. Das ist schon merkwürdig. Und jetzt können sie nicht mehr opfern, denn der Gott der Bibel ist heilig und man konnte sich ihm nur mit dem Blut nahen. Und dort, wo also einst der Tempel Jahwe stand, stand dann der Felsendom, nicht der Felsendom, stand der Jupitertempel und ein Tempel der Venus. Und dann begann 636 der Arabersturm, der Moslemsturm nach Westen, also ein Fall in Syrien. Und 638 wird Jerusalem zurückerobert und seit 691 steht dort, wo das Heiligtum Gottes war, die Omar-Moschee, der Felsenturm. Und das sagt uns der Prophet Hosea vor bald 3000 Jahren voraus, hier wird eine Kraft sein, die verhindert, dass Israel opfert. Denn wenn die Juden jetzt opfern wollten, hätten wir den Dritten Weltkrieg. Ihr wisst, was da los wäre. Also, jetzt wir wissen, warum. Das vollkommene Opfer ist gebracht. Der Tempel Vorhang ist zerrissen. Der Weg in die Gegenwart Gottes ist frei durch das Blut des Lammes. Es hat die Sünde der Welt getragen. Das ist unsere Botschaft. Du darfst frei ausgehen, egal was du angerichtet hast von dem Heiligen Gott. Wenn du das glaubst. Und das ist ja das Gewaltigste. Und auch noch zu diesen Emergenten, Wolfgang, was du heute Nachmittag erwähnt hast, der Herr sagt, wenn dein Auge Ärgernis schafft, reiß es aus. Wenn deine Hand Ärgernis schafft, hau sie ab. Besser einige Äuge gut als Krüppel. Ins ewige Leben als gesund, ins ewige Feuer. Wenn ich diese Blickwinkel habe, das Vorletzte zum Wichtigsten zu machen, muss gesund sein, es muss dir gut gehen, ist ja auch nicht schlecht. Aber der Herr hat eine andere Gewichtung. Nochmals, lieber einäugig, lieber als Krüppel ins ewige Leben, als gesund ins ewige Feuer geworfen. Also, eine ganz verblüffende Voraussagung. Sie können jetzt nicht opfern. Sie haben Ei vom Gott, aber sie haben keinen Zugang zu ihm. Dann, ohne Ephod, das ist der Priesterrock. Also, sie haben kein Priestertum. Die einzige Religion, wo es kein Priestertum gibt. Können nicht versöhnen. Und ohne Hausgott. Ohne Teraphim. Und tatsächlich, die Juden waren nach dem babylonischen Exil vom Götzendienst kuriert. Das war zur Zeit Jesu kein Thema. Und jetzt schaut, das hat sich so wörtlich erfüllt, der Vers 4. Danach werden, sagt Gottes Wort, danach werden sich die Israeliten bekehren und den Herrn, ihren Gott und ihren König David suchen. Wenn sich der Vers 4 so wörtlich erfüllt hat, dann ist es ja nach allen Denkgesetzen anzunehmen, dass auch der nächste Vers, Vers 5, sich wörtlich erfüllt. Und das widerlegt diese Stellvertretungs-, diese Entsetzungs-, diese Substitutionstheologie, die Gemeinde habe Israel abgelöst. Hier steht danach, und das bahnt sich ja jetzt an, werden sich die Israeliten bekehren und den Herrn und ihren Gott und ihren König David, das ist der Messias, den sie verworfen haben, suchen und werden zum Zittern, mit Zittern zu dem Herrn und seiner Gnade kommen in der letzten Zeit. Ähnlich 5. Mose 30, Vers 4, schaut, diese Chronologie, erste Zerstreuung, Vers 36 vom 5. Mose 28, zweite Zerstreuung, Vers 64 vom 5. Mose 28 und dann Kapitel 30, wenn du bis an die Ende des Himmels verstoßen wirst, wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln. Und jetzt geschieht das vor unseren Augen, dann sitzen die Theologen zusammen und überlegen, ja, nee, das kann man nicht heilsgeschichtlich deuten und so weiter. Vor unseren Augen wird Jerusalem zum Laststein für alle Völker und man kann nur sagen, Jesaja 26, Herr, deine Hand ist erhoben und sie sehen es nicht. Aber sie sollen sehen den Eifer um dein Volk und zu Schanden werden. Und dann dieser Satz, und da habe ich eben diesen Sonderdruck nicht mehr da, und habe schon erwähnt, Jerusalem wird zertreten und von den Heiden, bis der Heidenzeit erfüllt ist. Gott hat auch gesagt, wie er sie zurückbringen wird, das ist jetzt die Frage auch von diesem Bruder, der uns gewarnt hat für zu viel Spekulation, Jeremia 16, die Fischer und die Jäger. Es kommt die Zeit, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel geführt hat aus Ägypten, sondern aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hat. Siehe, ich will viele Fische aussenden, die sollen sie fischen. Und danach will ich viele Jäger aussenden, die sollen sie jagen auf allen Hügeln, Bergen und Felsenklüften. Fischer, die Zionisten kamen zuerst. Der erste Zionistenkongress 1897 in Basel. Kommt in das Land eurer Väter, da kamen nicht so viele. Die Juden sind ja bekannt für ihre Tüchtigkeit, warum ihre fetten Pfründe verlassen und in die malariaverseuchten Fiebersümpfe Galiläas einwandern. Wo dann, als dann der große Exodus begann, die derartig schnell gestorben sind, dass das Einwanderungsministerium manchmal überhaupt nicht mehr den Namen feststellen konnte. Da gibt's Grabsteine, da steht der junge Mann aus Lettland oder die junge Frau aus Polen. Und dann kamen die Jäger, die Antisemiten. Und dann kam der große Exodus und kehrten sie zurück in das Land ihrer Väter. Und das habe ich jetzt schon erwähnt, ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten für alle Völker. Ich mache ihn zum Laststein, wörtlich Stemmstein für alle Völker. Und alle, die ihn wegheben wollen, werden sich daran rundweisen, denn ich will alle Völker auf Erden gegen Jerusalem versammeln. Das heißt, der Antisemitismus wird zunehmen. Der Wunsch von Ahmadinejad, es ist eine Krebsgeschwulst, es ist der Friedensstörer, das sagt ja auch Erdogan, das glauben inzwischen auch immer mehr Deutsche, Israel ist das größte Friedenshemmnis im Nahen Osten im Allgemeinen, im Besonderen und in der Welt im Allgemeinen. Anders ist es ja nicht möglich, dass all die Völker aufmarschieren. Und es ist wirklich traurig zu sehen, was auch David einleitend sagte, die können Israel ständig beschießen und so weiter und im Prinzip wird das alles großzügig akzeptiert und kaum schlägt Israel zurück, ist Aufschrei. Wie geht's euch? Könnt ihr noch zuhören? Ich bin jetzt mit dem Beginn des ersten Teils der Einleitung allmählich zu Ende gekommen. Kann sich nur noch um Stunden handeln? Frage, bin ich zu schnell? Also wenn ich zu schnell werde, gebt mir ein Zeichen. Nicht? Mir sagen manchmal Leute, ja, Bruder Sabel, war ja so interessant, war ja so schön, was Sie gesagt haben, war ja einmalig, aber Sie waren zu schnell, wir haben nichts verstanden. Und da ist zu spät. Wenn es mir jetzt noch Signal gibt, kann ich noch zurückschalten.
Hauptsache Sie können noch.
Ich werde nicht einschlafen, nachdem ich hier zu reden habe. Das ist. Und die Zeitmaschine ist ja noch nicht erfunden, von der E.G. Wells geschrieben hat, also ich kann da nicht nochmal zurückkurven. Jetzt noch Schnellbleiche, Hesekiel 35, 36, 37. Hesekiel 35 spricht von der ewigen Feindschaft Juden und Araber in Vers 5. Da heißt es, und vielleicht kommt es, aber gut, dann lese ich es vor, womöglich habe ich es aber gebracht, Hesekiel 35, da nimmt Gott Edom, also das wäre heute Jordanien, so als Beispiel für diesen Bruderzwist für die Araber, weil ihr, Vers 5, ewige Feindschaft hattet gegen die Kinder Israel und sie dem Schwert preisgegeben hat, als es ihnen übel ging und ihre Schuld zum Ende führte. Ich glaube, das habe ich hier auch. Vers 36 schildert die Wiederherstellung des Landes, Kapitel 37 schildert die Wiederherstellung des Volkes. Ja, jetzt kommt dieser Vers. Weil ihr ewige Feindschaft hattet gegen die Israeliten und sie dem Schwert preisgegeben habt, als es ihnen übel ging und ihre Schuld zum Ende führte. Da ist auch, es gibt so ein Aufrechnen der Schuld bei Gott. Und dass ein Maß dann voll wird, das steht mehrmals. Und ab einem gewissen Punkt kommt dann das Fallbeil, sag ich ein bisschen ungeschützt. Weil du sprachst, schaut, Hesekiel 35, diese beiden Völker, das sind also die Verse 10 und 11, mit ihren beiden Ländern, also Israel und Juda, müssen mein werden. Und wir wollen sie in Besitz nehmen, obgleich der Herr dort wohnt. Darum, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, will ich an dir handeln mit denselben Zorn und derselben Leidenschaft, mit denen du an ihnen gehandelt hast, in deinen Hass, und will an ihnen kundtun, an ihn, ja, wenn ich dich richte. Und wenn Vokabeln diesen Konflikt dort schildern, dann ist es Zorn, Leidenschaft, Hass. Irrational. Da sitzen unsere Traumtänzer von der UNO und der EU. Ich pflege zu sagen, die EU-Schildbürger haben uns zu Euro-Schuldbürger gemacht. Aber gut. Und denken, ja, der Mensch ist ja gut und vernünftig und wir setzen uns zusammen und dann machen wir Frieden. Und das ist ja, also wie, hört sich an wie die Hisbollah. Wir wollen das in Besitz nehmen und so weiter. Und da könnte ich euch noch ein Zitat vorlesen von der Hisbollah, die sich aber jetzt als schiitische Fraktion in Syrien mit dieser freiwilligen syrischen Armee, das sind Sunniten und Dschihadisten, aufreibt. Da hat ein Interview mit dem Naim Qassim, das war der militärische Leiter von der Hisbollah, das war ein Interview im Jahre 2005 gegenüber der deutschen Wochenzeitung Die Zeit, auf die Frage geantwortet, ob ein Friedensvertrag des Libanon oder der Palästinenser mit Israel die Hisbollah versöhnen könnte. Antwort: Auch in 100 Jahren wird Israels Existenz noch illegal sein. Also, da könnt ihr Kongresse und Friedensverhandlungen machen, so viel ihr wollt. Und schaut, die Wiederherstellung des Volkes. Jetzt kommt diese gewaltige Vision von Hesekiel, die Totengebeine. Und da fragt Gott den Prophet: Du Menschenkind, meinst du, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und liebe Freunde, das ist eigentlich die allerentscheidendste Frage, denn wir werden an Gräbern stehen, wenn der Herr verzieht. Der Tod ist eine Großmacht. Und wir können in der sichtbaren Welt noch so viele Entdeckungen und Weiterentwicklungen machen, aber das ist die entscheidende Frage. Denn dieser Korpus wird einmal verfallen. Meinst du, dass die wieder lebendig werden? Der Prophet wagt die Antwort nicht zu geben, tritt die Flucht zu Gott und sagt, ja, du weißt das. Und liebe Freunde, die müssen wir beantworten können. Ich stand vor 10 Jahren am Grab meiner Mutter. Und ich weiß, ihre Gebeine werden auferstehen. Kannst du das bejahen? Und Gott zeigt an Israel, dass er Tote lebendig macht. Und deswegen ist mir 2. Korinther 5, Vers 1 so wichtig geworden. Ich wiederhole mich hier bewusst, wo Paulus sagt, denn wir wissen, er sagt nicht, wir hoffen, glauben oder was, wenn unser irdisch Haus zerbrochen wird. Kennt ihr den Verfallssatz von Heinz Erhardt? Die zweiten Zähne wurden schlecht und man begann sie auszureißen. Die dritten kamen gerade recht, um damit ins Gras zu beißen. Also ist die biologische Maschine geht bergab. Wir wissen, wenn unser irdisches Haus zerbrochen wird, haben wir ein Haus nicht mit Menschenhänden, sondern von Gott gemacht, das ewig ist im Himmel. Liebe Seele, weißt du das? Kannst du da unterschreiben? Ich weiß. Und ich weiß das. Wisst ihr warum? Nicht, weil ich mich so fühle. Überhaupt nicht. Ich habe schon gesagt, ich bin der typische Nachtmensch. Am Morgen bin ich halber unhold. Wenn mich einer blöd anschaut, ist alles möglich, ohne die Gnade Gottes. Also ich übertreibe etwas. Sondern weil es geschrieben steht und ich das glaube und weil ich gesehen habe, anhand der biblischen Prophetie, dieser Gott der Bibel ist kein Papiertiger, das sind nicht leere Phrasen, das ist Geschichte, das erfüllt sich, das ist Tatsache. Und wir gründen uns auf Tatsachen. Und wenn der Herr sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer mich glaubt, hat Leben, ob er gleich stirbe. Ja, glaubst du das? Und wenn du das glaubst, dem vertraust, dann darfst du wissen, diese Gebeine werden lebendig, auch wenn sie ein paar Jahren unter der Erde sind. Und das ist mit Abstand das Wichtigste. Und jetzt sei Gott nochmals, dass er Tote lebendig macht an dem Volke Israel zu einer Zeit, wo die Auferstehung Jesu längst noch nicht stattgefunden hatte. Wir sind ja von daher noch mehr beschenkt. Und ich weiß, sagte, wie mir befohlen wurde. Und siehe, da rauschte es, als ich weiß, sagte, und siehe, es regte sich und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, die sahen ja buchstäblich so aus. Das waren Totengebeine, die da aus den KZs rauskamen. Und hätte man gesagt, Israel wird auferstehen, hätte man gesagt, du bist verrückt, das gibt es nicht. Und Mark Twain, der berühmte Spötter und Humorist, der hat 1867, glaube ich, Palästina bereist und ist da stundenlang geritten und da hat er einen Beduinen getroffen. Und er sagte, das Land war öde, das Land war dürr, es war ein Schmerz für die Augen. Und hätte mir gesagt, du, hier werden einmal Millionen Menschen sich zusammenfinden, hätte er gesagt, das gibt es nicht. Und es gab im Jahre 1938 eine Peel-Kommission von England und da wurde untersucht, ob das Land nicht schon genügend Einwohner hat und damals waren es 600.000 und die sagten, das Boot ist voll und jetzt sind es 6 Millionen oder 8 Millionen. Und jetzt debattieren unsere Theologen und sagen, nee, also nein, das hat nichts zu tun mit biblischer Prophetie und wir glauben an die Substitutionstheologie und die Gemeinde hat Israel abgelöst. Entschuldigt, wenn ich das, also da könnte ich, ihr merkt ja. Und schaut, und jetzt wachsen die Sehnen zusammen und Fleisch darauf. Also das geht nicht schlagartig, sondern zu Schüben. Und da war 1897 Zionistenkongress und seit 1885 durch die russischen Pogrome, das ist ein russisches Wort, Verwüstung, strömten auch immer mehr ins Land der Verheißung. Und dann war 1948 die Staatsgründung Israel und 1967 wurde Jerusalem zurückerobert. Und jetzt wachsen Sehnen und Fleisch darauf und sie wurden mit Haut überzogen und jetzt kommt's. Es war aber noch kein Odem in ihnen. Und genau hier befinden wir uns heilsgeschichtlich. Israel ist sichtbar, militärisch, völkisch, politisch wieder vorhanden, aber die sind nicht erlöst. Und bei allem Philosemitismus, Israel gehört zu den 10 führenden Ländern in Sachen Sexsklavenhandel. Da ist Korruption und die Soldatinnen haben von der Armee her, vom Staat her, einige sagen mir, 3 Abtreibungen zur Verfügung, weil da herrscht Sodom und Gomorra und so weiter. Das ist kein erlöstes Volk. Und da sagen die Leute oft, ja, und wie kann das Gott tun? Da geschieht doch so viel Unrecht und so weiter. Haben sie das verdient? Nein. Ja, warum holt sie dann Gott zurück? Übrigens, das ist eine dieser 8 Verheißungen der Ausgießung des Geistes im Alten Testament für das Volk Israel. Die Gläubigen kennen fast nur die Joel-Stelle. Und letztlich ist auch Joel eine Verheißung für Israel. Alle anderen eindeutig immer, ich lese noch einen vor, schaut die letzten 2 Verse von Kapitel 39. Dann werden sie erkennen, Hesekiel 39, dann werden sie erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, der ich sie unter die Heiden weggeführt habe und wieder in ihr Land sammle und nicht einen von ihnen dort zurücklasse. Also da steht noch einiges bevor und gewöhnlich, wenn sie nicht freiwillig kamen, hat Gott die Jäger geschickt, die Antisemiten. Und ich will mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, denn ich habe meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen, spricht Gott der Herr. Also es gibt eine zweite Geistesausgießung, aber das ist nicht die Gemeinde, das ist Israel. Jetzt, warum holt sie Gott zurück? Und schaut, das ist bewegend. Da haben wir in 1. Mose 15 den Bundesschluss, den Gott mit Abraham eingegangen ist. Und er sagt in 1. Mose 15 zu Abraham, der hieß damals noch Abraham, der Abraham, er sprach zu ihm, bringe mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Witter und eine Turteltaube und andere Taube. Und er brachte ihm dies alles, zerteilte es in der Mitte und legte hier einen Teil dem anderen gegenüber, aber die Vögel zerteilte er nicht. Das war, das hat man jetzt tatsächlich durch Ausgrabungen und archäologische Funde nachweisen können, in der antiken Welt die feierliche Form eines Bundesschlusses zwischen Familienclans, zwischen Königen von Stadtstaaten, zwischen Fürsten, dass man Opfer oder Zeugentiere aufgestellt hat. Deswegen spricht man auch davon, einen Bund to carve, covenant, einen Bund zu schneiden, Opfer oder Zeugentiere aufgestellt hat, in der Mitte zertrennt, und dann ist man feierlich hindurchgegangen und hat damit zum Ausdruck gebracht, wenn du diesen Bund brichst, dann darf ich mit dir so umgehen wie mit diesen Bundestieren. Und wenn du da selber involviert warst, damit deinen Freund seinen Bund abgeschlossen hast, dann hast du das schon ernst genommen und nicht so leicht bereit, diesen Bund zu brechen. Und übrigens, die Ehe ist in Gottes Augen ein entscheidender Bund. Und den zu brechen hat man in unseren Tagen leicht gemacht, aber in Gottes Augen ist das schwerwiegend. Ich bin lieber ein Umweltverschmutzer, was ich nicht sein möchte, als ein Ehebrecher. Die wird Gott richten. Und wir haben einen Hinweis auf diese Form des Bundesschlusses in Jeremia 34, Vers 18. Jeremia 34, Vers 18. Da heißt es, und ich will die Leute, sagt Gott durch Jeremia zu ihnen, den Bewohnern Jerusalems, die meinen Bund übertreten und die Worte des Bundes nicht halten, den sie von mir geschlossen haben, so zu richten, wie das Kalb, das sie in zwei Stücke geteilt haben und zwischen dessen Stücken sie hindurchgegangen sind. Was war da passiert? Die Babylonier standen vor den Toren Jerusalems, da bekamen die das Flattern. Und so ähnlich, doch wenn das Unglück ihn ereilt, dann wird der Himmel angepeilt. Wissen Fälle haben einfach in den Tag hineingelebt, Diagnose Krebs. Auf einmal rufen die zu Gott. Ja, so sind wir Menschen. Letztlich bin ich auch so. Und da haben sie also feierlich ihr Gelübde mit Gott erneuert. Lieber Gott, befrei uns von diesen bösen Truppen. Und wir meinen es so feierlich, wir schließen einen neuen Bund mit dir, wir teilen ein Kalb, wir gehen hindurch, wir meinen das ganz ernst. Und dann fiel Pharao Hofra ins Land ein, vom Westen kommen, da zog Nebukadnezar seine Truppen ab, auf einmal waren die Babylonier verschwunden. Dann haben sie ihre Bundesversprechen gebrochen, die freigelassenen Sklaven wieder zurückgeholt. Und dann kamen die Babylonier wieder. Und dann hat Gott eben Jerusalem zerstören lassen. Und der Mose-Bund, der Sinai-Bund, war so ein beidseitiger Bund. Und Gott hat sie ja buchstäblich, denkt an die Geschichte der Juden durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende, zerreißen, zerstreuen, zerstören und in alle Lande zerstreuen lassen. Also jetzt zurück zu diesem Bundesschluss. Abraham teilt diese Zeugentiere, dann kommt dieser tiefe Schlaf über ihn und jetzt schaut, als nun die Sonne untergegangen war und es finster geworden war, siehe, da ward ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Stücken hin. Jetzt geht die Schechina-Herrlichkeit in Form einer Feuerflamme durch diese Bundesstraße hindurch. An dem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben, von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Strom Euphrat. Und jetzt kommt das Entscheidende. Abraham ist nicht hindurchgegangen. Der Bund wurde einseitig geschlossen. Und wenn man einen Bund einseitig geschlossen hat, hat man damit bezeugt, ich halte ihn, auch wenn die andere Seite ihn bricht. So als würde eine Frau zu ihrem treulosen Mann sagen, ich bleibe dir treu, obwohl du mich ständig betrügst oder umgekehrt. Und das ist der Grund, warum sie Gott zurückholt. Hat den Bund einseitig geschlossen. Und das ist unsere Rettung. Denn auch der Golgatha-Bund ist in gewisser Hinsicht einseitig. Sind wir untreu, bleibt er doch treu. Und Gott zeigt an Israel, dass er treu ist, dass er seine Verheißungen hält, dass er wahrhaftig ist und dass man ihm vertrauen kann. Und es ist ein Gott, der Tote lebendig macht. Und ich möchte abschließen hier mit dieser Geschichte von Josh McDowell. Das ist so bewegend. Ich halte es für eines der besten evangelistischen Bücher derzeit für Kollegen, Arbeitskollegen, Studenten und so weiter. Und ist auch für 1,90, also es geht da wirklich nicht ums große Geld, milde gesagt. Josh McDowell, einer der bekanntesten Apologeten, hat vor 1,000 Studenten gesprochen, über 100 Bücher geschrieben, zum Beispiel die neue Toleranz und so weiter. Und man könnte denken, ein so begnadeter Mann und so viel zum Segen geworden, der kommt aus behüteten Elternhaus mit betenden Eltern und Großeltern und so weiter. Von wegen. Farmerskind, sexuell missbraucht von einem der Mitarbeiter seines Vaters, sein Vater ein Alkoholiker, ein brutaler Schläger, hat ihn angebunden, geschlagen, hat seine Mutter, also die Frau, hat er oft in seinen Graben geworfen und sie war eher wohlbeleibt. Er musste ihr manchmal, die konnte selber nicht raus, musste sie rausziehen, so dass als dieser Josh McDowell älter wurde, er Nächte damit verbracht hat, wie er seinen Vater umbringen kann. Er kommt dann auf die Universität, da traf er wahrscheinlich Leute vom Campus für Christus und natürlich er spottet. Und da hat aber eine gläubige Studentin ihm diese kluge Frage gestellt: Ja, dann prüfen Sie doch mal, ob diese Unterlagen, auf die wir uns gründen, ob die zutreffen oder nicht. Sagt er, will ich tun. Fliegt nach London, er kann weder Hebräisch noch Griechisch, um dort Originalmanuskripte sich anzuschauen. Da gibt es den Codex Sinaiticus, da gibt es den Codex Alexandrinus, also der ist nicht von mir, sondern der ist also historisch. Und wahrscheinlich haben die auch viel für ihn gebetet. Er schaut sich diese Schriftrollen an, jedenfalls die Kopien oder was immer, und er kommt immer mehr zur Überzeugung, es stimmt. Es ist wahr. Es ist keine Fabel. Und es gibt wahrscheinlich keinen Menschen auf dem Planeten Erde derzeit, der so viele tausende Stunden verbracht hat mit der Frage, von allen Blickwinkeln her beleuchtend, ist das Grab Jesu leer oder nicht? Und er kommt zu dem Ergebnis: Es gibt nur eine Möglichkeit, das Grab ist leer, er ist auferstanden. Und er hat ja diesen Klassiker geschrieben, More than a Carpenter. Wie heißt das auf Deutsch, Wolfgang? Beweis wieder auferstehen oder so ähnlich. Ja? Ist ein Klassiker, wenn man das liest, na gut. Er kommt zurück, trifft seinen Vater ausnahmsweise nüchtern an und sagt zu ihm: Vater, ich liebe dich. Der Vater ist voll getroffen. Wie kannst du so etwas zu einem derartigen Scheusal, wie ich es bin, sagen? Der war fertig. Und um es jetzt abzukürzen, er lag dann krankheitshalber irgendwie da nieder und er sah, wie sein Vater beim Treppengeländer war und Tränen in den Augen hatte. Und dann kommt der Vater auf ihn zu und fragte so sinngemäß: Also Josh, der Gott, der es geschafft hat, dass du mich liebst, obwohl ich ja so ein Unhold bin, kann der mir auch noch vergeben. Und wie er schreibt, und ein Schleier von Tränen durfte seinen Vater zum Herrn führen. Der hat das Gebet des Sünders gesprochen, der wusste, ich habe nichts zu bringen außer Zerstörung, außer Sünde und Schuld. Und ein anderer hat das alles für mich bezahlt. Und dann sagte er: Bei mir hat es 3 Tage gedauert, bis ich durchdrang. Aber bei meinem Vater wurde der schlagartig verändert. Es war, als hätte man einen dunklen Raum das Licht angezündet. Er wurde vor meinen Augen verändert, sagt er. Und der hat seitdem keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt. Er lebte dann nur noch 14 Monate, weil die Leber war eben durch das Vorleben kaputt. Und dann kamen hunderte Leute zum Glauben in seinem Dorf und in Umgebung. Es kam Erweckung. Der war für die Umgebung, die ihn ja kannten, als brutalen Flucher und Schläger und Monstrum, wie der Lazarus. Und die Leute haben erkannt, der Gott, der es das schafft, aus so einem Raubtier, aus so einem Drachen, so ein Lamm zu machen, das muss der wahre Gott sein. Und das ist das, was immer noch Mut macht. Das sagt dieser Josh McDowell gegen seine Gefühle. Vater, ich liebe dich, Gott gehorchen. Und dann bewirkt das einen Strom des Segens. Also da kann man nur sagen, dort wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade viel mächtiger geworden. Wir haben den lebendigen Gott, der Tote lebendig macht. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, ob er gleich stirbe. Glaubst du das? Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, hab Dank für diese deine große Gnade. Es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Du meinst, von unseren menschlichen Perspektiven würden sagen, das ist ein Monstrum. Dieser McDowell, der Vater von dem Josh, und er hat Gericht verdient, und dann ist Freude im Himmel. Und wir danken dir für diese deine Barmherzigkeit. Und letztlich, Herr, ist mein Herz ja auch nicht besser. Verzeih, wo es sich pharisäisch über andere gestellt hat. Es ist alles deine große Gnade. Und es ist alles bei mir möglich ohne deine Gnade. Und ach Herr, ich bitte dich, dass dies keinem umsonst gehört hat. Ich will glauben und hoffen, dass jeder dein Eigentum ist. Und stärke uns ganz neu und gib uns diese Zuversicht aus deinem Wort, dass wir diesen Gott glauben, der in dem Propheten Ezekiel so oft sagt, ich, der Herr, sage es und tue es auch. Amen. Amen.